Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es hapert wohl manchmal zwischen dem Kanzler und dem französischen Präsidenten. Das ist rund um den Staatsbesuch von Emmanuel Macron immer wieder Thema. Aber vielleicht ist das auch mal so in einer Freundschaft zwischen zwei Ländern, die schon so viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Französische und deutsche Politiker gestalten mal aktiv, mal weniger aktiv die besonders guten und für Europa wichtigen Beziehungen. Und dabei spielt auch die Bildung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel sorgt das deutsch-französische Jugendwerk dafür, dass jedes Jahr Schulklassen das andere Land besuchen, die Sprache lernen und Freundschaften schließen. Davon können die Schulkinder im Flüchtlingslager Dadaab nur träumen. Geregelter Unterricht, ausgebildete Lehrer, selbst normale Klassenzimmer. All das gibt es nicht in dem Flüchtlingslager zwischen Kenia und Somalia, das seit mittlerweile 30 Jahren existiert. Und trotzdem freuen sich die Kinder, dass sie etwas lernen können. Einfach, weil sie neugierig sind. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Drei Tage lang besucht der französische Präsident Emmanuel Macron Deutschland. Der erste Tag liegt hinter ihm. Da wurde schon ordentlich gegessen, geredet, gekickert und gefeiert. Heute ist er in Sachsen unterwegs und schlendert unter anderem durch Dresden. Das klingt wie ein entspanntes Programm und zeigt ganz gut, dass Deutschland und Frankreich eng miteinander befreundet sind. Dass es zu dieser guten und belastbaren Freundschaft gekommen ist, liegt auch daran, dass zwischen Deutschen und Franzosen im privaten Leben Freundschaften entstanden sind. Viele von ihnen, weil es einen Schüleraustausch gab. Niklas Mönch hat zwei Freundinnen getroffen, die sich bei solch einem Austausch kennengelernt haben, und er blickt auf einen historischen Moment zurück.
Das ist das Rathaus, wo ich angekommen bin.
Sabine und Sandrine stehen auf dem Marktplatz von Guéret, einer Kleinstadt im zentralfranzösischen Limousin. Die beiden sind Anfang 50 und kennen sich schon seit fast 40 Jahren.
Je suis arrivée en bus.
Sabine erinnert sich noch genau an den Tag, an dem sie ihre Austauschschülerin zum ersten Mal gesehen hat. 14 Jahre alt war sie damals.
Il y avait un groupe de Français avec.
Als sie mit dem Bus angekommen sind, sei da eine Gruppe Schüler mit ihren Eltern gewesen, sagt sie zu ihrer Freundin.
Durch die Busscheibe haben wir unsere Austauschpartner gesucht nach den Fotos, die wir auf dem Fragebogen bekommen haben. Und ich hatte die Sandrine sofort erkannt, bin zu ihr und wir haben uns begrüßt.
C'est super naturel, oui. Oui, c'était en même temps très bizarre, excitant et
après presque naturel.
Après naturel.
Anfangs sei es komisch und aufregend gewesen, danach aber super natürlich, erinnert sich Sandrine. Schnell seien sie unzertrennlich gewesen. Heute ist Sabine Französischlehrerin in Deutschland, Sandrine Deutschlehrerin in Frankreich. Dass sich die beiden gefunden haben, ist schlussendlich auf die Rede an die Jugend des ehemaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle zurückzuführen. 1962 war das, keine 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf Archivaufnahmen steht er an einem Rednerpult, vor ihm viele Mikrofone, der Blick in die Menge gerichtet. Einige halten Schilder hoch, darauf steht Vive de Gaulle.
Während unsere beiden Staaten die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit fördern werden, sollte es Ihnen und der französischen Jugend obliegen, alle Kreise bei Ihnen und bei uns dazu zu bestreben, engere Bande zu knüpfen, einander immer näher zu kommen und sich besser kennenzulernen.
De Gaulles Rede an die Jugend legte den Grundstein für die deutsch-französischen Beziehungen. Aus Erzfeinden sollten Freunde werden. Nicht mal ein halbes Jahr später, im Januar 1963, unterzeichneten beide Länder den Élysée-Vertrag. Fortan sollten sie in verschiedenen Bereichen miteinander kooperieren, in der Außenpolitik oder in Sicherheitsfragen zum Beispiel. Aber auch in der Jugend- und Bildungsarbeit. Im gleichen Jahr wurde das deutsch-französische Jugendwerk, kurz DFJW, gegründet. Schülerbegegnungen, Austausch von Lehrkräften und Auszubildenden oder deutsch-französische Theaterworkshops. Bis heute haben insgesamt 9,5 Millionen Jugendliche an den Austauschprogrammen des DFJW teilgenommen. Seit den 70er Jahren können Schülerinnen und Schüler auf beiden Seiten des Rheins ein deutsch-französisches Abitur ablegen, das sogenannte Abibac. Und die DFH, die Deutsch-Französische Hochschule, bietet fast 200 Doppelstudiengänge, bei denen Studierende und Doktoranden jeweils die Hälfte ihres Studiums im Partnerland verbringen. Dadurch haben Absolventinnen und Absolventen einen wesentlich größeren Arbeitsmarkt zur Verfügung, sagt Professor Dr. Eva Martha Eckkramer, Präsidentin der DFH.
Sie haben quasi ein Doppeldiplom. Sie haben zwei komplette Wissenschaftskulturen kennengelernt. Sie haben gesehen, wie lernt man im einen Land, wie lernt man im anderen Land. Wir haben mittlerweile also 25.000 Absolventinnen und Absolventen aus diesen Programmen. Und zunächst sieht man, dass sie alle sehr schnell Arbeit finden in genau dem Bereich, in den sie reingehen wollen. Also 70% haben innerhalb von 3 Monaten einen Job in dem Bereich.
In Zukunft möchte die Deutsch-Französische Hochschule ihre Studiengänge noch mehr auf Dritt- und Viertländer ausdehnen. Schon jetzt bestehen Kooperationen mit osteuropäischen und afrikanischen Universitäten. Und auch das Deutsch-Französische Jugendwerk nimmt weitere Länder in den Blick und fördert vermehrt trinationale Programme, etwa mit Ländern des Balkans oder der Ukraine.
Und diese Neuausrichtung des Deutsch-Französischen Jugendwerks, die schauen wir uns gleich näher an. Das Werk will nämlich auch Menschen für einen Austausch begeistern, die bisher nicht die Sprache des anderen Landes gelernt haben und beispielsweise eine Ausbildung machen. Seit 1963 gibt es das Deutsch-Französische Jugendwerk. Zitate aus der Rede von Charles de Gaulle dazu an die Jugend beider Länder haben wir ja eben auch gehört. Aber eine Freundschaft lebt nicht davon, dass beide Seiten nur in die Vergangenheit blicken, sondern dass sie auch Lust auf einen Kontakt in der Zukunft haben. Und da gibt es die Befürchtung, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich abkühlt, es weniger Interesse an einem Austausch gibt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Johannes Kulms. Herr Kulms, steckt die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich im Bereich der Bildung in der Krise?
Also im letzten Jahr gab es in Frankreich im kulturellen Bereich einen ziemlichen Aufschrei, weil nämlich das Goethe-Institut entschieden hat, in 3 Städten, in Lille, Bordeaux und Straßburg, seine Institute zu schließen. Und symbolisch ein total verheerendes Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft, haben die Kritiker gesagt. Der Motor von diesem Austausch, der läuft aber, kann man sagen. Denn im letzten Jahr haben knapp 190.000 Jugendliche aus beiden Ländern in einem Austausch vom Deutsch-Französischen Jugendwerk teilgenommen. Das ist von den Zahlen ja jetzt fast schon wieder eigentlich auf Vor-Corona-Niveau. Mhm. Und auch im universitären Bereich gibt es schon länger eine ziemlich enge Zusammenarbeit. Da gibt es die Deutsch-Französische Hochschule. Unter deren Dach haben sich eben mehr als 200 Hochschulen aus Deutschland und Frankreich zusammengeschlossen. Die kooperieren, bieten gemeinsame Studiengänge an mit doppelten Abschlüssen. Und dieses Angebot nutzen eben knapp 6.000 Studierende aus beiden Ländern.
Also da scheint es ja irgendwie zu laufen. Wie ist es denn bei der Sprache? Wird die Sprache des jeweiligen anderen an den Schulen vor Ort noch oft gelehrt und gelernt?
Ja, oft ja, aber es gibt auf jeden Fall einen kleinen Abwärtstrend und der ist auch schon sehr lange zu beobachten. Also in Frankreich, da gab es eben zu Beginn der 1970er Jahre, war das so, dass fast jedes dritte Kind noch Deutsch gelernt hat in der Schule und diese Zahlen, die haben sich heute halbiert und auch auf deutscher Seite hat sich dieser Trend so eingeleitet, allerdings ein bisschen später. Man kann allerdings sagen, dass dieser Anteil von knapp 15% jetzt auf beiden Seiten der Grenze in den letzten Jahren einigermaßen stabil geblieben ist.
Gibt es denn eine Begründung, warum offensichtlich die Sprache des anderen auf weniger Interesse stößt?
Also ich glaube, ein Grund ist natürlich, das merken wir ja auch, dass sich die ganze Welt, die Medien und so weiter Möglichkeiten auch verändern und dadurch zum Beispiel natürlich die englische Sprache attraktiver wird, dass man vielleicht auch sagt, Englisch ist einfacher und praktischer auch im Beruf. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall auch sagen kann, in beiden Ländern hat die Sprache auch einfach nicht so ein positives Image. Also in Frankreich gilt Deutsch eben als ziemlich elitär. Mhm. Und in Deutschland ist das fast ein ähnliches Klischee auch über die französische Sprache. Das hält natürlich auch viele vielleicht so ein bisschen davon ab.
Also die Zahlen sind über lange Jahre gesunken, stabilisieren sich offensichtlich jetzt auf einem bestimmten Niveau.
Reagiert denn das deutsch-französische Jugendwerk darauf und verändert beispielsweise Programme, um es attraktiver zu gestalten, den Spracherwerb des anderen?
Ja, wobei man da auch so ein bisschen den Fokus geändert hat, weil man eben sagt, es geht jetzt gar nicht nur um Spracherwerb. Man will halt jetzt vor allem auch Leute einfach dazu ermutigen, teilzunehmen, die vielleicht gar nicht die Nachbarsprache können und die vielleicht auch mit den ganzen deutsch-französischen Beziehungen bisher gar nicht so viel am Hut hatten, weil man einfach sehr viel bei den Gymnasien und Hochschulen unterwegs war. Da ist der Generalsekretär vom deutsch-französischen Jugendwerk Tobias Bütow auch sehr selbstkritisch und dass es da auch ein Missverständnis gegeben habe.
Dass man eine Fremdsprache sprechen muss, um an einem Austausch teilzunehmen. Und dadurch, dass Französisch wie auch Deutsch als sehr elitäre Sprache wahrgenommen wird, war das in gewisser Weise auch eine Zugangsbarriere zu Austausch.
Das heißt nun also, Jugendliche werden ermuntert, an einem Austausch des Jugendwerks teilzunehmen, auch wenn sie gar nicht so die Nachbarsprache beherrschen. Und dieses neue Angebot, sozusagen dieser Paradigmenwechsel, richtet sich halt vor allem an Leute auf beiden Seiten der Grenze, die zum Beispiel eine Lehre machen. Mhm. Und im letzten Jahr war das allerdings eine sehr kleine Gruppe. Also von den knapp 190.000 Jugendlichen waren es etwa nur 6.000, auf die das zutrifft. Da muss sich jetzt unbedingt was ändern, sagt der Generalsekretär Tobias Bütow vom Jugendwerk, weil jetzt gerade in diesen turbulenten Zeiten es doch ganz wichtig sei, alle Leute mitzunehmen und den Jugendlichen eben ganz unabhängig von ihrer Herkunft und der Ausbildung auch klarzumachen, wie wichtig Völkerverständigung ist.
Wenn man eine neue Zielgruppe ausmacht, ist das sicherlich ja positiv, aber diese Zielgruppe muss das Angebot ja auch finden und akzeptieren. Wie sieht's da aus? Kommen diese Botschaften an bei der neuen Zielgruppe?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Ich war jetzt am Wochenende bei einer Austauschbegegnung vom deutsch-französischen Jugendwerk. Da waren viele Jugendliche eben, die gerade die Schule abschließen und dann eine Lehre machen. Und man hat gemerkt, die Kommunikation, die war holprig und das waren auch alles Leute, die waren bisher keine deutsch-französischen Nerds. Aber das war gar nicht schlimm, hat mir auch Oliver gesagt. Der ist 20 Jahre alt, stammt aus dem Sauerland und macht eine Lehre zum Industriemechaniker.
Jeder hat ein anderes Interesse, ein anderes Hobby, einen anderen Beruf. Und diese Vielfalt dahinter, denke ich, ist das Kernprojekt hierbei.
Was sich Oliver auf jeden Fall wünscht, ist mehr Werbung für diese Austauschprogramme. Und der Ansatz, der könnte aufgehen, das hat mir auf jeden Fall Maud erklärt. Die ist 24 Jahre alt, Französin und war bisher kein großer Fan der deutschen Sprache. Aber sie sagt jetzt, durch diesen Austausch in Berlin hat sie plötzlich richtig Lust bekommen und will unbedingt Deutsch lernen.
Parce que maintenant j'ai envie d'apprendre l'allemand. Donc au final c'est efficace, je pense.
Ja, und was auf jeden Fall trotz aller Sprachbarrieren und Schüchternheit zu spüren war bei den Jugendlichen da am Wochenende, dass da sehr viel Neugier aufeinander war.
Auch der deutsch-französische Jugendaustausch ist dabei, sich neu zu erfinden. Doch in einer Krise ist er offenbar nicht. Einschätzungen waren das von meinem Kollegen Johannes Kulms. Vielen Dank. Wenn Lehrkräfte nach dem Studium an einer sogenannten Brennpunktschule unterrichten, dann haben sie in der Regel im Studium kein spezielles Fachwissen vermittelt bekommen, wie sie in dieser sehr speziellen Arbeitsumgebung ein gutes Lern- und Arbeitsklima schaffen können. In Berlin will die Related Crew genau das ändern. Das ist ein loser Verbund von mehreren Lehrkräften und Jugendlichen der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli in Berlin-Neukölln. Und diese Related Crew bietet für Studierende spezielle Workshops an, damit sie lernen, wie der Unterricht für Schülerinnen und Schüler in einer herausfordernden Umgebung gestaltet werden kann. Und ganz wichtig dabei ist, dass die beteiligten Jugendlichen einen Einblick in ihre Lebenswelt geben, damit auch denen die Studierenden kennenlernen können. Katja Hanke hat ein solches Seminar an der Humboldt-Universität in Berlin besucht.
Und nichtsdestotrotz begrüßen wir euch herzlich zur dritten Sitzung.
8 Studierende sind an einem sonnigen Vormittag im Mai zum Praxisseminar Gute Schule unter erschwerten Bedingungen gekommen. Dozent Simon Klippert stellt den Plan für die Sitzung vor.
Und beschäftigen uns mit Fakten, Fakten, Fakten. Weil wenn wir über gute Schule unter erschwerten Bedingungen reden, müssen wir auch...
Simon Klippert und Co-Dozent Tobias Nolte haben lange an der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli in Berlin-Neukölln unterrichtet, einer sogenannten Brennpunktschule. Mit neuen Ideen und viel Engagement haben die Lehrkräfte dort ein gutes Lern- und Arbeitsklima geschaffen. Darum geht es in diesem Seminar. Ganz besonders um die Perspektive der Schülerinnen und Schüler.
Es wird immer über uns geredet, aber nicht mit uns geredet.
Das ist Mona Hammett. Sie und 4 andere Jugendliche waren in der ersten Sitzung des Seminars dabei und haben den Studierenden ausführlich von ihrem Leben und ihren Erfahrungen mit Schule erzählt.
Weil wir da halt auch widerspiegeln wollen, was uns zum Beispiel gefehlt hat was auf jeden Fall sich verändern muss. Zum Beispiel Diskriminierung im Unterricht oder Rassismus auch. Mädchen trägt ein Kopftuch. Die Lehrer haben immer darauf Anspielungen gemacht oder bestimmten Schülern bestimmte Berufe abgesprochen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Religion.
Mona ist 21 und hat die Schule mittlerweile abgeschlossen. Seit 4 Jahren macht sie mit bei Related Crew, einem losen Verbund von Lehrkräften und Jugendlichen der Rüdli-Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln. Die Gruppe entstand vor ungefähr 6 Jahren, sagt Simon Klippert. Er und 2 Kollegen waren eingeladen, auf einer Konferenz über ihre Arbeit zu sprechen.
Und haben dann nach relativ kurzer Zeit aber auch gemerkt, dass es nicht komplett bedient wird, das Thema, wenn wir, wie Mona schon gesagt hat, immer nur über die Jugendlichen reden, mit denen wir arbeiten, sondern haben die dann eingeladen, mitzukommen und haben da jetzt verschiedene Formate, Workshops rein oder jetzt halt dieses semesterfüllende Seminar an der Humboldt-Uni mitentwickelt.
3 Generationen an jungen Leuten hätten mittlerweile daran mitgewirkt. In ihren Workshops und Seminaren geht es vor allem darum, wie es für Schülerinnen und Schüler ist, mit sozialer Benachteiligung zu leben. Mit Geldsorgen, ohne soziale Absicherung oder mit Ängsten wegen des unsicheren Aufenthaltstitels. Um diese Kinder und Jugendlichen gut unterrichten zu können, ist es wichtig, ihre Lebenswelt zu verstehen, sagt Simon Klippert, gerade weil sie viele Probleme mit in die Klassen bringen. Neben diesem Ansatz gibt es auch andere, wie man an Schulen in benachteiligten Vierteln erfolgreich arbeiten und lernen kann. Im Seminar an der Humboldt-Universität in Berlin sprechen die Studierenden gerade über Infografiken, die zum Beispiel zeigen, wie Eltern je nach sozialem Hintergrund ihre Kinder bei der Bildung fördern oder wie Herkunft und besuchte Schulform zusammenhängen.
Was ja auch passiert ist, dass viele Grundschullehrkräfte Empfehlungen je nach sprachlichen Kompetenzen geben.
Die Grafiken zeigen, der Bildungserfolg hängt immer noch vom familiären Hintergrund der Kinder ab. Die sogenannten Brennpunktschulen kennen die Studierenden bisher nur aus den Medien. Das wird sich demnächst ändern, denn für das Seminar hospitieren sie auch bei Related-Lehrkräften. Überhaupt gibt es im Seminar immer einen Bezug zur Praxis, sagt Simon Klippert.
Wir werden viel über Beziehungsarbeit reden. Wie gestaltet man die produktiv und professionell? Wir werden darüber reden, wie man Unterricht so gestalten kann, dass er an Lebenswelten, Interessen und Bedarfe von jungen Menschen Anknüpfpunkte schaffen kann. Und über Schulentwicklung reden. Wie kann man Schule so weiterentwickeln, dass sie sich ja ein bisschen weniger altbacken darstellt, als sie das immer noch tut?
Eine moderne Schule, so Klippert, berücksichtigt die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und plant bezahlte Zeit für die Beziehungsarbeit ein. So kann auch unter erschwerten Bedingungen gute Schule möglich sein.
Im Lager Dadaab an der Grenze zwischen Kenia und Somalia leben seit mehr als 30 Jahren geflüchtete Menschen. Es war zeitweise das größte Flüchtlingslager der Welt. Menschen suchen hier Zuflucht vor den Folgen von Dürren oder vor Gewalt und Krieg. Etwa 400.000 geflüchtete Menschen suchen hier momentan Schutz. Mehr als die Hälfte sind Kinder. Die Hilfsorganisation Save the Children hat vor Ort Schulen aufgebaut, in denen die Mädchen und Jungen erste Kenntnisse vermittelt bekommen. Lesen, schreiben und rechnen, damit sie vielleicht auch eine Zukunft außerhalb dieses Flüchtlingslagers haben.
Die Klasse sitzt im Freien unter einem Zeltdach. Knapp 60 Jungen und Mädchen, die sich um ein paar bunte Plastiktische drängen. Manche schauen auf die Tafel, andere kippeln auf ihren Holzstühlen und unterhalten sich mit den Nachbarn. Wer kann einen Ball malen, fragt der Lehrer in einem Versuch, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Er stellt die Frage auf Englisch und auf Somali. Ein Junge meldet sich und kommt nach vorne. Konzentriert malt er einen Kreis mit den für Fußbällen typischen 6 Ecken darin. Das verdient Applaus. Die Kinder lernen so anschaulich Geometrie. Auch sonst konzentriert sich die Schule im Flüchtlingslager auf die Grundlagen: Rechnen, Schreiben und Lesen. Viele Jungen und Mädchen waren deutlich älter als 6 Jahre, als sie mit dem Unterricht begonnen haben. Fast die Hälfte der Kinder im Lager geht gar nicht zur Schule, berichtet Schulleiter Bashir Ahmed.
Wir hatten viele Kampagnen, um sicherzustellen, dass mehr Kinder unterrichtet werden. Zusammen mit unseren Elternvertretern hat das auch geklappt. Viele sind zur Schule gekommen.
Insgesamt leben etwa 200.000 Kinder im Lager Dadaab an der Grenze zwischen Kenia und Somalia. Das Camp besteht so lange, dass viele von ihnen und auch schon ihre Eltern hier geboren wurden. Berufliche Perspektiven haben die meisten nicht, allein darum, weil sie in Kenia keine Arbeitserlaubnis haben und das Camp nicht verlassen dürfen. Deshalb sehen viele in Bildung keinen Sinn und schicken die Kinder nur zum Koranunterricht. Wenn sie nach viel Überzeugungsarbeit doch zur Schule kommen, müssen die Jungen und Mädchen erst lernen, sich zu konzentrieren. Beim Unterricht unter der provisorischen Zeltplane rufen alle durcheinander. Jeder will drankommen. Für Lehrer Ahmed Mohammed Arte ist das Alltag. Er hat seine eigenen Methoden, damit umzugehen, auch wenn er gar nicht für den Lehrberuf studiert hat. Weil er selbst Flüchtling ist, konnte er keine Universität in Kenia besuchen. Doch die Hilfsorganisation Save the Children, die das Schulprogramm aufgebaut hat, sorgte dafür, dass er Grundkenntnisse bekam.
Ich habe mehrere Kurse dazu gemacht, wie Kinder in diesem Alter im Zaum gehalten werden können. Wenn ich merke, dass sie zu laut werden, fange ich zum Beispiel an, ein Lied zu singen, um wieder ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.
Diese Methode nutzen auch einige seiner Kollegen. In einem der wenigen festen Klassenräume lernen etwas kleinere Kinder singen, zählen. 1, 2, 3 wiederholen sie immer wieder. Hier sind alle mit Begeisterung dabei. Insgesamt werden rund 700 Mädchen und Jungen in der Schule im Flüchtlingslager unterrichtet. Mehr als ursprünglich geplant. Schulleiter Bashir Ahmed muss improvisieren.
Wir haben nur 4 Klassenräume und dann noch 3 Zelte, die wir zurzeit nutzen. Wir sind eine der meistbesuchten Schulen in diesem Camp. Aber wir haben nicht die Infrastruktur für alle Schüler.
Save the Children organisiert das Schulprogramm in Zusammenarbeit mit der norwegischen Flüchtlingshilfe Norwegian Refugee Council. Gemeinsam betreiben die Organisationen 14 Schulen im Lager Dadaab. Finanziell unterstützt werden sie von der Europäischen Union. Wichtig bei dem Projekt ist auch, dass Kinder mit Behinderungen integriert werden, so wie die 10-jährige Aisha. Eins ihrer Beine ist nicht richtig ausgebildet. Eigentlich kommt sie im Rollstuhl zur Schule, aber der ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen. Jetzt bewegt sie sich mit einem Kanister als Stütze vorwärts. Sie benutze ihn als eine Art Krücke, sagt sie. Immer wieder setzt sie den gelben Behälter auf dem Boden auf und zieht sich dann hinterher. Ganz gekrümmt kommt sie so voran. Eine mühsame Art der Fortbewegung, aber Aisha beschwert sich nicht darüber. Sie liebe es, zur Schule zu gehen und sie habe eine gute Klasse. Ihr Lieblingsfach steht auch fest. Lesen mag sie besonders gerne. Danach gefragt, was sie einmal werden möchte, muss Aisha nicht lange überlegen. Es gibt nur einen Beruf, den sie kennt. Sie möchte Kinder unterrichten, sagt sie, genau wie ihr Lehrer.
Aus dem Flüchtlingslager Dadaab hat Antje Diekans berichtet. Heute war der Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron eines der Themen bei Campus und Karriere. Der Präsident ist noch bis Dienstag in Deutschland. Unter anderem wird er eine Rede an die Jugend halten und über die berichten wir morgen. Und welche Impulse sie zum Beispiel für das deutsch-französische Jugendwerk setzt. Und weitere Infos zu dem Staatsbesuch finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Ich bin Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.